Liebe Gemeinde, der Predigttext, den wir heute betrachten wollen, ist ein Vers aus Psalm 25, den der König David geschrieben hat. Das ist Vers 15. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Das musst du gesehen haben. Guck dir das mal an. Und dann holt man sein Smartphone oder Tablet hervor, sagt, guck mal, das habe ich alles im Urlaub gesehen. Ja, fantastische Bilder. Bilder zum Staunen, das muss man gesehen haben. Bilder zum Staunen, die kennen wir alle. Da wird eine königliche Hochzeit gefilmt. Oh, schau mal das Kleid. Hast du das gesehen? Das interessiert in der Regel Frauen. Männer haben da andere Interessen. Das war ein Fußballspiel. Hast du den gesehen, wie der gelaufen ist bei der Olympiade? Ja, es gibt so viele Erlebnisse, die wir mit den Augen festgehalten haben. Erlebnisse der Freude oder ganz andere. Wenn man mit dem 4-jährigen Enkel einkaufen geht, darf man den nicht aus den Augen verlieren, sonst ist er weg. Das musst du gesehen haben. Ja, da werden unglaubliche Preise auf Versteigerungen und Auktionen gezahlt, die in die schwindelnde Höhen gehen. Goldschmuck, Diamanten. Was das Auge sieht, das will es haben, egal was es kostet. Naturbilder und Leistungen bei Mensch oder Tier können grandios sein. Aber wenn es um die Liebe zweier Menschen geht, wenn sie oder er sich gefunden haben, dann geht der Blick zueinander ganz anders. Jetzt geht es nicht mehr um ein Es, um eine Sache oder eine Begebenheit, sondern um ein Du, um ein Gegenüber. Dann hat er nur noch Augen für sie und sie nur noch Augen für ihn. Am besten wird das deutlich, wenn man auf dem Bahnsteig steht, der Zug fährt ein, mit dem sie kommt. Nur eine Person ist dann wichtig, eben die Geliebte. Die will ich sehen. Die anderen, nun gut, die sind auch noch da. Die eine Person, die gesucht wird, kann nur durch das Aussehen des Gesichts erkannt werden und durch nichts anderes. Von der Nähe aus betrachtet, sucht man die Augen. Damit sind wir genau in der Mitte des Psalmwortes angekommen. Wenn man den Psalmvers liest, meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wenn man ihn langsam liest und auf sich wirken lässt, kann man 4 Punkte feststellen. Erstens, es gibt einen Herrn. Zweitens, auf diesen Herrn kann man sehen. Drittens, der Fuß ist im Fangnetz. Und viertens, der Herr wird den Fuß aus dem Netz ziehen. Es gibt einen Herrn. Wer diesen Satz so nachsagen kann, dass seine ganze Sichtweise nur dies eine Ziel hat, ausschließlich nur auf den Herrn zu sehen, das heißt, sein ganzes Leben von ihm bestimmen zu lassen, geht das? Hier hat David schon in prophetischer Sicht vom kommenden Messias, vom Sohn Gottes geschrieben. Nur er hat seinen Vater alle Zeit vor Augen gehabt. Das war sein Leben, das war seine Freude, den Willen Gottes zu tun. Nichts Schöneres, nichts Größeres gab es für ihn, als das Wort des Vaters zu hören und es umzusetzen. Ohne den Hinblick auf den Vater hat er so nichts getan. In Johannes 8 lesen wir: Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Und wenn der Sohn das kopiert, was der Vater sagt und macht, dann muss er ja unaufhörlich, immerfort den Vater ansehen. Von dem Ansehen folgt dann der liebende Gehorsam. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Und dein Wort war meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Und meine Speise ist die, dass ich den Willen tue dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. So durchlebte Jesus seine Erdenzeit. Er ließ sich weder von Menschen noch von Umständen beeinflussen. Er war in steter Verbindung mit seinem Vater bis zum Kreuz. Er schaute nicht auf das Todesnetz, wie es hier im Psalm bezeichnet wird. Er wusste, dass das kommen muss, aber der Gedanke an seinen Tod hat sein Leben nicht bestimmt. Das Wissen um den Tod macht ihn nicht depressiv, weil er schon über den Tod hinaussah, was sein Tod bewirken würde. Sterben ist für ihn nicht das Letzte gewesen. Der Triumph der Ausstrahlung würde folgen, Auferstehung würde folgen und danach die Himmelfahrt zum Vater. Er ist nun in der Herrlichkeit. Dort ist er der Herr der Herrlichkeit. Welch ein grandioser Titel. Ein Herrschaftstitel, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, so hat Jesus gelebt. Der hat das tatsächlich so gemacht. Das hat er geschafft. Der König David redete durch den Heiligen Geist diese Worte von dem Herrn der Herrlichkeit. Und weil die Bibel oft aus verschiedenen Blickrichtungen redet, spricht dies Wort auch uns an. Jesus sprach damals zu dem Philippus: Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jetzt haben wir nicht mehr mit einem Gott zu tun, der verborgen ist und den man nicht anblicken kann und darf. Auf diesen Herrn darf man sehen. Wir können auf Jesus nicht so sehen, wie Jesus auf seinen Vater sah. Unser Blick wird immer, solange wir hier auf dieser Erde leben, durch Sünde getrübt sein. Und doch sind wir fortwährend eingeladen, zu Jesus zu kommen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wörtlich heißt das, ich will euch zur Ruhe bringen. Das zur Ruhe bringen hat eine tiefere biblische Bedeutung. Das Volk Israel wurde aus Ägypten durch die Wüste in das verheißene Land gebracht und kam dort zur Ruhe. Zur Ruhe kommen bedeutet, am Ziel angekommen zu sein. Da ist meine Heimat, da bin ich zu Hause. Wenn Jesus sagt, ich will euch zur Ruhe bringen, heißt das, dass er uns ans Ziel bringt, wo wir zu Hause sein sollen. So hat er es doch gesagt. Wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Wer nun im Bild gesprochen zu Jesus kommt, sieht zunächst seine Augen. Und diese Augen des Herrn durchschauen alles. Vor Jesus ist jeder Mensch wie ein aufgeschlagenes Buch. Er wird praktisch gescannt, wie man heute so sagt, ganz genau durchschaut. Ihm ist absolut nichts verborgen. Er kennt jeden Menschen durch und durch. Was man ihm auch immer sagt, das weiß er schon längst. Denn er kennt ja unsere Gedanken von fern. Darum werden wir ihm nie etwas Neues sagen. So darf ich vor ihm ganz offen sein. Und er möchte, dass ich mein Herz vor ihm ausschütte, mein Herz entleere. Es gibt keinen besseren Herrn als den guten Hirten, der sein Leben für die Schafe lässt. So hat er die Menschen gesehen, die einen Retter brauchen, und zwar einen Retter von Sünden. Im ganzen Universum gibt es nur diese eine Stelle, wo wir Sündenvergebung erlangen können, nur bei Jesus. Er sah und sieht uns. Wir dürfen ihn aber auch sehen, in seine Augen sehen. Und wenn wir in seine Augen sehen, sehen wir dort einfach nur Liebe. Grenzenlose Liebe, Frieden und Gnade. Wenn ich das sehe, was will ich mehr als zu ihm gehen? Dann sehe ich den an, bei dem alle Dinge möglich sind. Man staune aus Mördern, kann er Heilige machen. Aus Toten auferwecken. Sogar aus Sündern kann er Kinder Gottes machen. Wer immer zu ihm kommt, den empfängt er mit offenen Armen. Jeder ist ihm herzlich willkommen. Keinen wird er wegstoßen. Auf der ganzen Welt gibt es nur diesen einen Platz, den Platz vor Jesus, der jeden versteht. Wenn Jesus uns zu sich ruft, bleibt er nicht stumm, dann hat er etwas zu sagen. Und die Worte, die er zu sagen hat, sind göttliche Worte, sind Worte, die auf keinen Fall geändert werden. Seine Worte werden nie korrigiert. Er zeigt uns seine Wundmale vom Kreuz her und sagt, dass er am Kreuz alles für unsere Rettung vollbracht hat. Eine hundertprozentige Erlösung. Das gilt es zu glauben und persönlich anzunehmen. Das muss man gesehen haben. Nein, den muss man gesehen haben, den am Kreuz, der für uns starb. Der sprengt alle Vorstellungskraft. Der ist unbegreiflich. Wer meint, zu seiner Rettung selbst noch etwas hinzufügen zu müssen, begeht Majestätsbeleidigung. Das würde letztlich bedeuten, Jesus, du hast zu wenig für mich am Kreuz getan. Ein abscheulicher Gedanke, ein teuflischer Gedanke. Wer zu Jesus kommt, wer auf ihn sieht, der darf bei ihm bleiben. Das ist das Leben mit Jesus. Jesus hat eine Menge zu uns zu sagen. Sein Wort für uns, die Bibel, ein dickes Buch, das müssen wir lesen. Dort spricht er zu uns. Weil er sagt, ich bin das Licht der Welt, fällt sein Licht unweigerlich auf unser Leben. Dieses Licht erhellt alle dunklen Stellen in uns. Das ist die Sünde. Und von der Sünde hat jeder genug in seinem Leben. Aber diese dunklen Stellen müssen unser Leben nicht mehr bedrücken. Nun heißt es, Sünde erkennen, bekennen und lassen. So lebt man ein befreites Leben. Das ist ein Leben im Frieden. Das tut doch gut, wenn man eben nicht mehr mit einem prall gefüllten Rucksack von Altlasten der Sünde mit rumlaufen muss. Dann kann man mit großer Dankbarkeit mit dem Liederdichter sagen, die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm. Eine unvorstellbar große Sündenlast. Man kann nur staunen, was Jesus seinen Leuten anzubieten hat. Ewiges Leben, das hier schon beginnt und in der Ewigkeit seine Fortsetzung findet. Das ist ein Leben in der lebendigen Beziehung mit dem Erlöser und Befreier Jesus Christus. Der Apostel Paulus kann sagen, welch ein Wort, ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein Leben mit Auswirkungen. Ein besseres Leben gibt es für mich nicht. Es ist ein lernendes Leben, bei dem Jesus immer der Herr bleibt. Dieses Leben mit ihm bedeutet aber auch ein fortwährender Kampf des Gehorsams seinem Wort gegenüber. Vertraue dem Wort und verlass dich auf dies Wort jeden Tag neu, so sagt er es uns. Der Feind macht hinter den Worten immer Fragezeichen. Und für unseren Weg brauchen wir ein Licht. Und dein Licht ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wie hilflos ist einer, der in der Dunkelheit der Nacht kein Licht hat. Er wird fallen, sich überall stoßen. Er kommt verwundet zu Hause an. Wenn die Bibel vom Wort als Licht spricht, ist das ja eine bildhafte Sprache. Wir kennen die Umschreibung mit dem Herzen sehen. Und genau das finden wir in Epheser 1, Vers 18 wieder. Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Erleuchtete Augen des Herzens können nur Menschen haben, die zu Jesus gehören. Die zu Jesus gehören und diese Augen haben, die strahlen dann, wie es in Jesaja 33, Vers 17 steht. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Gibt es da noch etwas Größeres zu sehen? Das ist dann die Lebensausrichtung. Jesus sehen und mit ihm leben. So will es das Wort in Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns fortwährend aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. In Prediger 1, Vers 8 steht ein Wort, das uns täglich wirklich ergreift. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Man will immer etwas sehen, immer etwas Neues hören. So ist der Mensch. Das innere Auge, das auf Jesus sieht, ist hier auch gemeint. Wer ihn sieht, den Blick auf ihn richtet, kann den Blick nicht mehr von ihm loslassen. Das Auge sieht sich niemals satt, wenn es Jesus sieht. Und das Ohr hört sich niemals satt, wenn es ein Wort hört. Nie kann es davon genug bekommen. Das ist das Größte und Herrlichste, was es in dieser Welt für uns gibt. Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen ansehen, sein Wort hören und dies Wort als Speise aufnehmen. Nun sagt uns der Predigtvers noch, dass es etwas gibt, wovon sich kein Mensch befreien kann. Der Fuß im Fangnetz. Wenn Fische ins Netz gehen, dann ist ihr Leben bald zu Ende. Im Leben gibt es viele kleine Netze, die uns das Leben schwer machen wollen. Viele sind gefangen im Netz der Gesundheit. Hauptsache gesund, und dafür wird dann viel Geld ausgegeben. Andere haben es mit dem Netz einer Krankheit zu tun. Man wird oft das Leben von einer Krankheit bestimmt. Dann gibt es das Netz einer Bindung, von der man nicht loskommt. Oder das Netz der Sorgen und so weiter. So gibt es Menschen, die nur einen Blick haben. Das Netz. Sie können nichts anderes mehr sehen. Nur das Netz. Das Netz bestimmt ihr Leben. Das ist die Macht des Netzes. Ja, diese Netze gibt es. Und manche lassen sich auch zerreißen durch Jesu Macht, dass man davon los wird. Das Psalmwort zeigt uns einen Weg, der einzig richtig ist. Es ist richtig und wahr, dass das Netz meinen Fuß festhält. Es ist aber auch genauso wahr, dass kein Mensch seinen Fuß aus der Falle, aus diesem Netz herausziehen kann. Das letzte grausame Netz heißt Tod. Nur nicht an den Tod denken, denken viele. Der Tod wird verdrängt. Mit ihm will man sich nicht beschäftigen. Der Tod ist kein Freund, sondern der letzte Feind. Wer immer ein Netz vor Augen hat, braucht einen Blickwechsel. In einem Lied von Manfred Siebald heißt es: Gib mir die guten Gedanken, nimm mir das Netz vom Verstand. Die guten Gedanken, da brauche ich einen Durchblick. Und der Durchblick heißt dann: Es gibt einen Herrn, der Macht hat. Der Herr wird den Fuß aus dem Netz ziehen. Trotz aller Netze und dem größten Netz will ich immer auf den Herrn aller Herren sehen. Das große Netz ist da. Ja, es ist da. Der Sündelohn ist der Tod für jeden Menschen. Das ist so. Aber ich will ihn nicht im Blick haben. Das soll mein Leben nicht einengen, was mir da vor den Augen herumschwebt. Ich habe mich entschieden, auf den zu sehen, der den Tod überwunden hat. Er ist nicht mehr das Kind in der Krippe. Er ist nicht mehr der Mann am Kreuz. Er ist nicht mehr der im Grab liegt. Er ist jetzt der, vor dessen Wort einmal die Welt erzittern wird. Er wird als Richter das letzte Wort haben. Alle, aber auch alle, werden sich vor ihm beugen. Dieser ist der richtige Herr für mein Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Der König David hat uns gesagt, wie er mit dem Netz umging und will uns sagen, mach es genauso und nicht anders. Es geht um Leben und Tod. Leben kann nur der lebendige Herr geben. Das Ziel des Lebens ist etwas äußerst Herrliches, mit dem Herrn des Lebens zu leben. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Das ist die Zielrichtung. Der Fuß im Netz, das sehe ich nebenbei. Jetzt ist noch alles verhüllt, was Kinder Gottes einmal sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das wird er mit uns schaffen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Wer diesen Blick auf den Herrn gerichtet hat, kann sich nur freuen, kann nur dankbar sein und ihn anbeten. In einem Lied heißt es, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Was ist das für eine Zukunft für diejenigen, die diesen wundervollen Herrn lieben? Das Glück, diesen Herrn zu haben, ist nicht zu fassen. Amen.